Krumme Straße ist der gemeinsame Podcast der Zeitschrift Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur. Manchmal interessiert uns ein Thema, manchmal die Personen und ihr Schaffen. Entsprechend unterschiedlich ist das Format der Gespräche. Die Krumme Straße können Sie auch abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich direkt auf den Seiten des Merkur und des KWI. Gastgeberin ist heute Hanna Engelmeier vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen.
Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe von Krumme Straße. Mit mir am Tisch in der Merkur-Redaktion sitzen Julika Grien, Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, und Heinrich Geiselberger, der beim Verlag Surkamp in Berlin die Reihe Edition Surkamp leitet. Wir haben uns heute hier getroffen, um über das Thema Wissenschaftskommunikation zu sprechen. Und dabei schauen wir auf einen Bereich, der dabei nicht immer unbedingt im Vordergrund steht, nämlich die Geistes- und Sozialwissenschaften. In der zweiten Folge von Krumme Straße haben wir bereits mit Barbara Stolberg-Rillinger gesprochen. Und zwar sind dort Gegenwartsbezüge in der Geschichtswissenschaft thematisch geworden und vor allem deren zeitdiagnostisches Potenzial. Und daran knüpfen wir heute in gewisser Weise an. Wir möchten uns nämlich immer wieder auch mit der Zeitdiagnostik als besonderem Feature der Geistes- und Sozialwissenschaften beschäftigen und genauso über die Form, in denen sich diese am besten vermitteln lässt. Dazu kann man sich zum Beispiel fragen, ob klassische Monographien noch der beste Weg sind, um die Zeitdiagnostik ans Publikum zu bringen, oder ob es nicht zum Beispiel längst eine Bewegung hingegeben hat zu mehr Kollaboration und Teamarbeit. Das soll uns heute ebenso interessieren wie auch die Frage danach, was das eigentlich bedeutet, wenn Wissenschaft für den Diskurs geschrieben wird, der gerade am heißesten gekocht wird. Und auf besondere Weise sprechfähig dazu sind unsere Gäste heute aus verschiedenen Gründen. Und zwar zum einen, weil Julika Grien Wissenschaftskommunikation selbst erforscht. Sie ist nämlich nicht nur Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, sondern auch eine der Leiterinnen des Rhein-Ruhr-Centers for Science Communication Research. Julika Grien ist von Haus aus Literaturwissenschaftlerin, genau genommen Anglistin, und hat in den letzten Jahren unter anderem die soziale Seite des Lesens erforscht. Und zusätzlich hat sie aber immer wieder viele Beiträge dazu geleistet, Wissenschaft in ihren institutionellen Formen für sich und andere verstehbar zu machen. Und dabei liegt ihre Expertise nicht allein in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Denn neben vielen anderen Ämtern hatte sie unter anderem bis 2024 das einer Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft inne. Auf meiner anderen Seite sitzt Heinrich Geiselberger, der mit der Edition Surkamp eine der prestigeträchtigsten Reihen der deutschen Verlagslandschaft verantwortet, in der geistes- und sozialwissenschaftliche, aber manchmal auch literarische Texte erscheinen. Man kann prestigeträchtig oder Alternativen wie einflussreich oder Ähnliches jetzt natürlich sehr leicht als Feuilletonismus brandmarken, aber mir würde für eine Reihe, die seit 1963 ohne Unterbrechung erscheint und zu der es eigene Forschungsliteratur gibt, eigentlich wenig anderes einfallen als Qualifikation. Heinrich Geiselberger selbst ist nach einer Ausbildung zum Diplomjournalisten an der Universität München und der Deutschen Journalistenschule eben da, langsam aber sicher, könnte man sagen, immer weiter in Richtung Geisteswissenschaft migriert, was ungewöhnlich ist, weil die Bewegung oft eher umgekehrt ist. Und dieses Jahr feiert er sein 20-jähriges Dienstjubiläum beim Surkamp Verlag, in den er 2006 als Lektor für die Edition Surkamp eingetreten ist. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in die Krumme Straße zu kommen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
Ja, in meiner Anmoderation ist jetzt also schon ein Begriff gefallen, der im Zusammenhang mit Wissenschaft in der Öffentlichkeit ebenso abgenutzt und gleichzeitig auch eigenartig unbestimmt erscheint, nämlich die Zeitdiagnostik. Zeitdiagnostik wird einerseits als Aufgabe und Anspruch an die Wissenschaft herangetragen und gleichzeitig aber auch als problemkenntlich gemacht, nämlich also ist die Wissenschaft überhaupt dafür zuständig? Und ich würde Sie deshalb eingangs gerne beide danach fragen, was Sie also zum einen darunter verstehen und zum anderen, in welcher Weise Zeitdiagnostik in Ihrem Bereich eine Rolle spielt.
Also in meinem Bereich spielt Zeitdiagnostik eine große Rolle. Ich würde sagen, dass irgendwie wahrscheinlich die Hälfte der Bücher, die wir machen, unter Zeitdiagnostik fällt. Und es gibt so bei den Soziologen mittlerweile sogar sowas wie Zeitdiagnostik-Studies. Mhm. Und da gibt das paradigmatische Buch für soziologische Zeitdiagnosen, ist auch Ulrich Becks Risikogesellschaft, die ja in der Reihe erschienen ist. Und ich glaube, die den Ansatz der Reihe auch immer noch so ein bisschen prägt. Also, dass man eben Zeitdiagnosen macht, nur mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund. Und Zeitdiagnosen finde ich jetzt eigentlich nicht so schwer zu definieren. Das wären jetzt für mich halt Bücher über aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen.
Also Zeit würde sich dann immer auf Gegenwart
beziehen. Zeit würde sich auf Gegenwart beziehen. Genau, in ihren Zeitdiagnose-Studies haben die auch drei Merkmale von zeitdiagnostischer Soziologie rausgearbeitet. Das eine ist Generalisierung und das andere Temporalisierung. Da meinen sie den Gegenwartsbezug und Publicness. Mhm. Weiß ich nicht, was das heißt. Öffentlichkeit, die zählt wahrscheinlich.
Ja, oder überhaupt Öffentlichkeit. Julika, wie ist das?
Ja, ich würde noch einen Aspekt zur Definition hinzufügen, und das ist die Verengung oder Zuspitzung auf ganz bestimmte Aspekte, die sich gesellschaftstheoretisch auf Gegenwärtiges ausrichten können. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel von Zuspitzung und Generalisierung ist sehr typisch. Das ist auch bereits in der soziologischen Forschung zu einem eigenen Forschungsgegenstand geworden, wie Sie gesagt haben. Hinzufügen muss man, glaube ich, auch, dass im Fach diese Form der sehr erfolgreichen Publizistik nicht ganz unumstritten ist. Das kann ganz profane Gründe haben wie Neid auf hohe Verkaufszahlen und Bestsellerpositionen, aber eben auch eher epistemische Bedenken dagegen, zu schnell, zu verengt auf bestimmte Phänomene zu reagieren, während es doch eigentlich die Aufgabe von Sozialwissenschaften sein sollte, sich Zeit zu nehmen, sehr gründlich zu analysieren, abzuwarten, Distanz aufzubauen. Aus meiner Perspektive als Literaturwissenschaftlerin ist es noch bemerkenswert, dass meine Fächer in Anführungszeichen, also die Philologien, offenbar nicht besonders begabt zur Zeitdiagnostik sind. Wenn man die Verlagsprogramme durchschaut, dann tauchen da in den letzten Jahren relativ selten Erfolge auf. Das kann man sicherlich auch fachspezifisch und systematisch erklären. Mit einem Buch über die Brüder Grimm oder mit anderen, auch populäreren Beiträgen über literarische Phänomene lässt sich im Moment einfach weniger Aufmerksamkeit erzeugen. Das Buch, was für den Herbst angekündigt ist, vielleicht eher in die Nähe dessen kommt, was wir hier besprechen, zumindest als Ankündigung, ist Steffen Martos Buch »Die erzählte Welt« bei Rowohlt im Herbst kommend. Das zumindest, wenn ich die Ankündigung anschaue, den Anspruch zu vertreten scheint, die Gegenwart, er macht das seit 1989, im Medium und Modus des Gegenwartserzählens als ein Angebot zur Selbstbeschreibung unserer Gesellschaft zu untersuchen.
Ja, Stichwort Gegenwartsbezüge mit dem Herbst ist der Herbst 2025 gemeint. Also, liebes Publikum, wir bereiten uns sehr gut vor und haben also schon etwas eher aufgezeichnet, als Sie uns zuhören können. Was jetzt gerade angesprochen wurde, die Frage nach Fächern, die Zeitdiagnostik betreiben, ist ja eigentlich ein ganz auffälliger Punkt. Sie, Herr Geiselberger, haben jetzt gerade eben die Risikogesellschaft benannt, also auch ein gesellschaftswissenschaftliches Buch oder soziologischer Titel. Und man sich eben anschaut, wer jetzt also die wichtigsten Stichworte auch in den letzten Jahren dazu geliefert hat, zu verstehen, was gerade passiert, würde einem eben auch die Soziologie mit als erstes auffallen. Woher kommt diese Diskursmacht von einzelnen Leitdisziplinen und speziell der Soziologie, also vielleicht auch aus Ihrer Perspektive? Sind das einfach diejenigen Autorinnen und Autoren, die Ihnen am meisten anbieten oder einfach die besten Sachen anbieten? Oder war es früher anders? Sie sind seit 20 Jahren dabei. Gab es, als Sie kamen, noch einen großen Schwung an Literaturwissenschaft? Oder wie sieht das aus?
Man darf es, glaube ich, erstmal nicht nur auf die Soziologie einführen, weil es, glaube ich, auch für die Politikwissenschaft gilt. Mhm. Also die glaube ich, die so richtig populären zeitdiagnostischen Bücher, die in die Breite gewirkt haben in den letzten 10 Jahren, waren tatsächlich soziologische Bücher mit Rückkehr nach Reims und den Büchern von Steffen Mau. Aber ich mache jetzt sozusagen keinen großen Unterschied zwischen Politikwissenschaft und Soziologie, wenn ich jetzt... Philipp Manu arbeitet jetzt nicht so grundsätzlich anders wie ein Soziologe, der arbeitet ja auch sehr empirisch. Tatsächlich habe ich, seit ich da bin, schon Konjunkturen erlebt. Allerdings sind die dann zum Teil auch an uns vorbeigelaufen. Also als ich angefangen habe, das war noch so in der Spätphase von der großen Begeisterung für bildgebende Verfahren der Hirnforschung. Also wo es dann so Autonomie und Gewissensfreiheit ging und sowas, wo man dann auf einmal irgendwie sehen konnte, wie das funktioniert. Und das andere war die Entschlüsselung des Humangenoms. Und das hat ja dann schon so einen großen Boom ausgelöst. Dafür hatten wir dann auch extra die Edition Unselt als zweite Reihe. Nur war es relativ schwierig, die zu befüllen, weil auch irgendwann dieser Boom wieder vorbei war. Und der sozialwissenschaftliche Anteil bei uns im Programm, der bleibt ungefähr, glaube ich, konstant. Also da ändert sich nichts viel. Aber das ist ja auch kein großes Wunder, wenn Sie irgendwie seit 50, 60 Jahren als Forum für Sozialwissenschaftler etabliert sind, bieten uns natürlich die Leute Bücher an und dann sind die Leute, die Autoren, die wir haben, bieten die nächsten Bücher an und dann läuft das ja mehr oder weniger automatisch weiter. Wenn wir jetzt über Literaturwissenschaft sprechen, ist es, glaube ich, so, dass wir früher relativ viel Literaturwissenschaft hatten, obwohl es auch so über die Jahrzehnte weniger geworden ist. Wir sind jetzt bei Band 2814. Und ich habe jetzt nur geguckt, von Band 1500 bis Band 2000 waren es 21 Bücher, die ich jetzt so aufs erste Mal als Literaturwissenschaft identifiziert hätte. Und es waren viele Bücher, die dann in der von Karl-Heinz Bohrer rausgegebenen Ästhetikerreihe waren. Wenn wir Seitenzahlen von Büchern müssen immer doch 16 halber sein, aus drucktechnischen Gründen. Mhm. Das heißt, manchmal sind hinten Bücher Seiten leer und dann machen wir Schlussanzeigen rein. Also meistens irgendwie Listen von Büchern, die thematisch passen. Und die Ästhetiker oder Literaturwissenschaft in der Edition Suhrkamp-Reihe wurde das letzte Mal, habe ich nachgeguckt, im August 2006 aktualisiert. Und das war der Monat, in dem ich angefangen habe. Mhm. Aber das war jetzt nicht meine böse Absicht. Ich glaube, es wurde weniger angeboten. Die Leute, die Ästhetikerreihe rausgegeben haben, waren ja auch noch da. Also wenn die jetzt irgendwie gesagt hätten, wollt ihr das nicht machen, hätten wir uns das hier angeguckt. Und seither sind jetzt tatsächlich literaturwissenschaftliche Bücher im engeren Sinne eigentlich nur noch die Bücher von Roland Barth, später noch aus dem Nachlass und ein Buch von Franco Moretti gewesen. Das wurde tatsächlich weniger. Aber sonst die Mischung aus Politikwissenschaft, Philosophie, Geschichte und Soziologie, die hat sich nicht groß verändert bei uns. Mhm.
Mich würde dabei auch die ästhetische Seite insofern interessieren, als dass es bei dem Erfolg von Texten ja nicht alleine um die Inhalte geht, also die Konjunkturen von einzelnen Themen, wie zum Beispiel das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, bildgebende Verfahren, Hirnforschung, Neurowissenschaften und so weiter, ist ja die eine Sache. Aber auch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive könnte man da was ausmachen. Sind diese Bücher irgendwie auch anders geschrieben? Wie ist deine Perspektive darauf als Leserin und auch als literaturwissenschaftliche Leserin?
Also ich habe mir die lange Liste seit 1963 auch nochmal angeschaut und auffällig ist natürlich, dass die Edition Suhrkamp mit 4 kanonischen literarischen Texten einsteigt. Es gibt viel Brecht, es gibt dann Peter Weiß, es gibt auch internationale literarische Texte. Das spielte, glaube ich, aus meiner Sicht lange, lange eine viel größere Rolle als die literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit Literatur. Da gibt es Jochen Hörisch, da gibt es Klaus Reichert über Joyce, aber insgesamt sehr punktuell und abnehmend. Jetzt könnte man ja gegenwärtig darüber reden, und auch das ist schon längst eine Forschungsfrage, ob nicht die Zeitdiagnostik im Bereich der Literatur nicht von ihrer Wissenschaft vertreten wird, sondern von zum Beispiel autosoziobiografischen Gegenwartsromanen. Mhm. Ich könnte sagen, seit Eribon, Retour à Reims und anderen, die ja auch in Deutschland eine ganz rege anhaltende Produktion stimuliert haben. Diese Texte werden sicherlich auch gelesen. als Texte mit einem zeitdiagnostischen Potenzial, mit einem starken Bezug zu gegenwärtigen sozialen und gesellschaftlichen Problemen wie Ungleichheit, Klassismus und vieles andere. Also da scheinen sich die Funktionalitäten etwas verschoben haben. Ich würde gern zum vorherigen Punkt noch anmerken, dass natürlich der Mix bei Suhrkamp eine eigene Geschichte ist, aber wenn man ein bisschen weiter in das System der verschiedenen Verlage reinschaut, dann finde ich es interessant, sich über die Rolle der Geschichtswissenschaft bei C.H. Beck Gedanken zu machen, wo eine etwas andere Form des stark historischen und kulturhistorischen geprägten Sachbuchs verlegt wird, das häufiger auch tatsächlich auf zum Beispiel den Ukraine-Konflikt, auf gegenwärtige geopolitische Großfragen ausgerichtet ist. Interessant finde ich auch zu schauen, wie neue publizistische Projekte, wie zum Beispiel die kleinere Mercator-Reihe bei C.H. Beck vorgehen. Das ist so ein Umfang von 144 bis 192 Seiten in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Mercator auf die Bahn gebracht. Und die haben eine relativ große disziplinäre Bandbreite. Da schreibt Frau Rostalski als Juristin, da schreibt auch Steffen Mau über Sortiermaschinen, da schreiben Philosophen, MedienwissenschaftlerInnen. Das, finde ich, sind interessante Versuche, diese Nachfrage nach etwas knapperen, konziseren, zugespitzteren, im guten Sinne überraschenden Gegenwartsdiagnosen auch zu bedienen.
Also, ja. Also zu dem Literaturwissenschaft und Zeitdiagnose, was man da nicht übersehen darf, ist, es gibt ja Literaturwissenschaftler, die Zeitdiagnose machen. Mhm. Und wir machen keine literaturwissenschaftlichen Bücher mehr gehabt, haben in den letzten 20 Jahren oder wenige literaturwissenschaftliche Bücher in der Edition Suhrkamp, heißt das ja nicht, dass wir keine Bücher von LiteraturwissenschaftlerInnen hatten. Weil Adrian Daub ist ja Literaturwissenschaftler eigentlich oder Komparatist und Judith Butler auch. Und bei den Kollegen, die machen ja auch Albrecht Koschorke. Nur macht der halt bei uns Bücher über Hegel oder über Liberalismus. Das beste Beispiel für Literaturwissenschaftler, die Zeitdiagnose machen, wäre Josef Vogel, der damit ja eigentlich sehr erfolgreich ist. Das heißt, die Literaturwissenschaftler fehlen nicht in der Zeitdiagnose, aber wenn sie das machen, dann machen sie das nicht anhand von literarischen Texten in der Regel, sondern sie schreiben halt einfach direkt politische Bücher.
Das ist zutreffend, aber ich glaube, wenn man die Wirkmacht und die Durchschlagkraft anguckt, dann schaffen diese Autoren es etwas seltener in die Dimension und Sphäre, dass führende Politiker des Landes diese Bücher in die Kamera halten, dass die Talkshows immer wieder einladen, weil die entscheidenden Stichworte in diesen im Moment soziologischen Büchern zu finden sind. Also Vogel taucht jetzt, der taucht vielleicht mal bei Arte auf, aber die Dichte, die mediale Dichte, mit der Kollegen wie Steffen Mau oder andere nachgefragt werden, erreicht das in der Regel nicht. Ich finde das auch gar nicht schlimm, aber das muss man einfach mit beobachten.
Dann müsste man noch mal gucken, was los war, als das Gespenst des Kapitals rauskam. Also das nicht auch jetzt schon in der Talkshow war oder kurz vor der Talkshow. Das war schon damals auch eine relativ große Sache.
Ja, das stimmt. Das kommt aber ja auch drauf an, in welchem Milieu. Also in dem akademisch geprägten Milieu sicherlich. Die Frage wäre dann in dem Zusammenhang, ja, ab wann ist breite Öffentlichkeit sozusagen? Also ist breite Öffentlichkeit schon ab Kulturzeit oder ab Feuilletonbesprechung oder ist das erst ab Markus Lanz.
Oder Kabinettsklausur.
Ja, und ich meine, dazu muss man ja auch sagen, dass das Gespenst des Kapitals bei Diaphanes erschienen ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Buch, das bei so einem kleinen Indie-Verlag, also Entschuldigung, Diaphanes Verlag, wenn Sie sich falsch repräsentiert fühlen, aber wenn ein Buch bei Diaphanes erscheint, ist es sicherlich eben auch nochmal eine andere, wie soll man sagen, wenn ein Buch bei Diaphanes erscheint, sind die Marketingkampagnen, die dazu gemacht werden können, natürlich andere, als wenn das bei Ihnen im Suhrkamp Verlag erscheint, wo es eine eigene Abteilung dazu gibt. Ich weiß nicht, ob Diaphanes überhaupt eine Person hat, die ausschließlich das macht, wahrscheinlich nicht, ne? Also das ist eben auch für die breite Durchsetzung ist ja nie nur ein Titel selbstverantwortlich oder eine Autorin, ein Autor, sondern eben auch diejenigen, die das Ganze mittragen. Da werden wir auch noch drüber sprechen, wenn wir nachher über Kollaboration, Zusammenarbeit und so weiter reden, ne? Also das, ja, aber vielleicht nochmal dazu die Frage, also quasi wann ist breite Öffentlichkeit?
Also ich habe jetzt nochmal auch in die Herbst 25 Vorschau Sachbuch Suhrkamp geschaut und da wird ja zum Beispiel das neue Buch von Amlinger und Nachtwey angekündigt mit einem ganz klaren Rückkopplungseffekt auf die schon vorhandene mediale Großpräsenz. Da steht dann im Katalog medial sehr präsent, da ist natürlich der Sticker Spiegel-Bestseller-Autoren drauf und mit diesen Effekten kann man ja sehr, sehr gut verstärkend, ankündigend arbeiten und sichert sich dadurch sicherlich, und das lieben ja auch Hochschulleitungen, eine beträchtliche, auch antizipierende Aufmerksamkeit.
Caroline ist auch Literaturwissenschaftlerin, darf man nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Also bei dem Punkt sind wir natürlich jetzt auch noch nicht zum letztgültigen Schluss gekommen. Also warum die Literaturwissenschaft mit ihren Quellen oder mit den Quellen, von denen man denken könnte, dass sie für die zunächst, nicht ausschließlich, aber zunächst zuständig ist, nämlich literarische Texte, warum sie damit so wenig punkten kann. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Literatur selbst als Medium natürlich total nachträglich ist und wenn es also sozusagen den großen Wenderoman gibt oder vielleicht jetzt dann demnächst den großen Corona-Roman sozusagen, dann wird er natürlich selten in sehr großer Nähe zum Geschehen veröffentlicht werden. Das kann natürlich auch immer passieren, ist aber eher unwahrscheinlicher und es ist vielleicht für auch LiteraturwissenschaftlerInnen, die sich von diesen Quellen wegmigrieren, einfacher auf Gegenwart Bezug zu nehmen, wenn sie sich dabei nicht auf eben das langsame Medium der Literatur stützen. Das wäre also meine Vermutung dazu vielleicht auch noch. Wenn man jetzt aber eben davon ausgeht, dass eine Reihe wie die Edition Suhrkamp oder auch andere Verlage, die versuchen, sich in diesen Bereich der Zeitdiagnostik hineinzugeben, das machen, was bei Ihnen Wissenschaft für den Diskurs heißt, dann kann man eben schauen, was das heißt. Und also auf jetzt der Landingpage der Edition Suhrkamp wird jetzt geworben im Moment mit Polarisierung von Nils Kumka, Wer hat Angst vor Gender von Judith Butler, Mit Männern leben von Manon Garcia oder Survival of the Richest von David Rushkoff. Welche Wissenschaft und welcher Diskurs sind das eigentlich, die dabei dann repräsentiert werden? Also welche Form von Wissenschaftskommunikation ist das dann auch an der Stelle?
Na gut, disziplinär sind das natürlich erstmal unterschiedliche Bücher, also ja. Media Studies im Fall von Douglas Rushkoff, Soziologie im Fall von Nils, Philosophie im Fall von Manon Garcia, und dann sind es ja drei trotzdem sehr unterschiedliche Bücher. Ja. Also einmal haben wir eine Reportage mit, wo philosophische Reflexionen eingeflochten sind, im Fall von Manon Garcia. Und einmal dann haben wir so ein Buch, was ja eigentlich schon mit analytisch auf sich wissenschaftlich analytisch theoriebildend mit bestimmten Diskursphänomenen auseinandersetzt, wie das Buch von Nils Kumka. Und gut, das Rushkoff ist ja eher so ein amerikanisch-essayistisches Buch. Also es sind dann ja schon unterschiedliche Sachen mit dem, bei dem Nils, also weil Frau Grimm das ja gesagt hat mit dem, dass das in der Soziologie auch nicht immer nur gut ankommt, Bücher, die als Zeitdiagnose gebrandet sind. Das war so auf dem Soziologiekongress im September gab es AMC-Sessions, das heißt Authors Meets Critics Sessions. Und da war Nils Kumka zusammen mit Kolja Müller und Nils Buch über Polarisierung und Kolja Möllers Buch über Populismus. Und da wurde dann doch am Anfang bei der Einführung sehr darauf insistiert, dass das eine Buch ja in der STW erschienen sei und das andere Buch in der Edition Suhrkamp, also das Buch von Nils Kumka, und dass das eine ja schon eher Wissenschaft sei und das andere schon eher Zeitdiagnose. Das heißt also sozusagen nur von der Zuordnung zu einer der Reihen wurde dann schon daraus geschlossen, dass das eine Zeitdiagnose sei und dass man das schon eventuell irgendwie anders behandeln müsste, wenn man drüber redet. Natürlich, einerseits ist es so ja auch gedacht, also dass die STW eher die Reihe ist, in der Innovationen für die Wissenschaft präsentiert werden, damit die Community drüber diskutieren kann. Allerdings haben natürlich auch die Kolleginnen den Anspruch, über das rein wissenschaftliche Publikum hinaus zu wirken. Und Nils' Buch wird dann als Zeitdiagnose wahrgenommen, was insofern lustig ist, weil auch Bücher, die bei uns unter Zeitdiagnose oder außerhalb als Zeitdiagnose rezipiert werden, ja sehr, sehr unterschiedlich sein können. Also wenn Sie jetzt irgendwie ein 140-Seiten-Essay wie Anton Jägers Hyperpolitik nehmen und das mit Triggerpunkte vergleichen, das hat ja jetzt nicht viel miteinander gemeinsam, läuft dann aber in der fachinternen und in der Öffentlichkeit als Zeitdiagnose, so dass man aber, das ist ja einfach eine riesige Bandbreite von Büchern, die dann unter Zeitdiagnose laufen. Und jetzt auch die Bücher, die jetzt auf der Landingpage sind, zeigen natürlich auch, was das für eine Bandbreite hat.
Mhm. Mich würde jetzt mal interessieren, auch gerade vor dem sehr eindrücklichen Beispiel, was Sie gerade genannt haben vom DGS-Kongress, in welcher Weise jetzt solche Publikationslogiken und aber auch Bewertungen, die daraus folgen, aus eigentlich ja verlagsinternen Entscheidungen. Ja, also denn wenn Sie so einen Titel auf den Tisch kriegen, gibt es ja vielleicht auch im Haus eine Diskussion darüber, in welche Reihe das jetzt soll oder das passt. Ja. Ja, also mich würde mal interessieren, wie jetzt diese Bewertungen und Einschätzungen und so weiter, wie die sich letztlich aber auch auf Forschungstätigkeit auswirken, ob du dazu was sagen könntest, Julika, weil das ja letztlich für die Autorinnen und Autoren dann eine wichtige Frage ist, wie sie sich eben positionieren wollen.
Sehr interessante Frage. Ich glaube, wir sind noch in einem Zwischenzustand, wo sich die ganz strikten Regeln, die in Deutschland in vielen Fächern gesagt haben, kurze, knackige, essayistische Bücher kann man sich erst leisten, wenn man den Lehrstuhl ergattert hat. Ja, erst dann hat man die Freiheit, gegen die Regeln der akademischen Qualifikationswege zu verstoßen. Das hat sich verschoben und auch sehr fachspezifisch. Das hat unter anderem damit zu tun, dass in den Sozialwissenschaften die kumulative Habilitation sich schon viel stärker durchgesetzt hat. Das heißt, man kann hier auch als Postdoc ein Portfolio entwickeln, in dem man ein kleineres Buch, aber auch hochkarätige Aufsätze so bündelt, dass damit gut zu habilitieren ist. Das ist in Philologien nicht überall bereits der Fall. Hier ist die klassische deutsche Habilitation in Form einer möglichst dicken Monographie immer noch ein strikterer Standard, würde ich sagen. Aber auch hier haben sich die Dinge geändert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es immer noch eine große Rolle spielt, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Punkt meiner Karriere riskiere ich welchen Typus von Buch. Und Kumka ist ja auch relativ jung, hat noch keine Professur, geht damit sicherlich auch, wenn mit Blick auf sehr konservative institutionelle Zusammenhänge, gewisse Risiken ein, die aber, glaube ich, einfach abgewogen werden können dadurch, dass er einen enormen Publikations- und Sichtbarkeitserfolg hat. Sehr interessant finde ich an Kumkas Buch, das ich im Zug weitergelesen habe hierher, dass er sich an mindestens einer Stelle sogar selbstreflexiv darauf bezieht. Er wählt eine interessante Form der wiederkehrenden Leseransprache. Er spricht die Leser direkt adressierend an. Was Sie haben sich vielleicht vorgestellt, das. Und auf dieser Seite erwähnt er tatsächlich Sie als Leser eines Buches in der Edition Surkamp, das ein bestimmtes Milieu bedient, in Klammern, zu dem ich ja auch gehöre. Also das fand ich so einen interessanten, überraschenden Bonding-Effekt zwischen Autor und Leserschaft. Aber natürlich sagt das auch etwas darüber aus, dass er sich sehr bewusst ist, welche Publikationsstrategie er mit diesem zweiten Buch in dieser Reihe gewählt hat. Ich fand das einfach interessant, das zu sehen.
Aber er macht ja parallel dazu auch noch normale Peer-Reviewed-Articles in irgendwelchen Journals. Also er fährt ja nicht eingleisig. Ob das riskant ist, weiß ich nicht. Also ich höre immer nur das Berufungsverfahren, dass die Leute sagen, dass das Suhrkamp jetzt da nicht unbedingt ihnen hilft, wenn sie ein Buch in der Edition Suhrkamp haben. Und dass die Leute dann doch eher auf die englischsprachigen Journal-Publikationen gucken. Aber das weiß ich im Endeffekt nicht.
Also dazu, das ist, glaube ich, noch hinzuzufügen zu diesem Punkt, sowohl Kumka als ja auch Mau und seine Kollegen in Triggerpunkte verweisen immer wieder darauf, dass ihre zugespitzten Thesen, das, was sie griffig und gut lesbar präsentieren, auf einer ganz breiten Grundlage empirischer, langwieriger Forschung beruht. Und auch Kumka hat in Bremen eine größere Arbeitsgruppe, mit der er diese Gruppeninterviews durchgeführt hat, aus denen sich das schmale, zugespitzte Buch speist. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Legitimationsstrategie für einen Soziologen.
Und so ist es ja eigentlich meistens. Also bei den Büchern, die ich betreue, ist es meistens schon so, dass da schon irgendwie normale Forschung dahinter liegt. Während jetzt als ein Punkt von diesen Zeitdiagnosebüchern immer rausgearbeitet wird, die würden eigentlich nur existierende Empirie anführen, um Thesen zu plausibilisieren. Und das mag jetzt auch für jemanden wie Sigmund Baumann stimmen. Also der hat jetzt gar nicht selber irgendwie Interviews gemacht, sondern der hat halt wahnsinnig viele Zeitschriften gelesen und dann immer irre Studien halt herangezogen, aber die nicht selber gemacht. Aber Triggerpunkte ist ja eigentlich normale sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung. Und dem jetzt vorzuwerfen, das sei nur Zeitdiagnose und da läge keine Forschung dahinter, wäre einfach absurd. Also nur, weil es halt in der Edition Suhrkamp erschienen ist. Und bei Nils ist es ja so, dass er schon zum Teil mit eigenen Beobachtungen arbeitet, wenn er jetzt also sagt, wie funktioniert, was bedeutet Polarisierung in Social Media. Das kann man ja beim eigenen Vollzug der Social-Media-Geschäfte erforschen. Das stimmt, die haben ja sehr ausführliche Gruppendiskussionen gemacht, wo dann das Thema Polarisierung zur Sprache kam, ohne dass sie es angesprochen haben. Und darauf bauen die ja auf. Also genau, das ist jetzt aber tatsächlich, da liegt Forschung dahinter, da liegt auch Theoriebildung dahinter. Und das zeitdiagnostisch ist, glaube ich, hauptsächlich liegt in der Art und Weise, wie es auf die aktuelle Situation bezogen wird, also wie das hergestellt wird, der Bezug im Buch, und dass man halt ein bisschen flapsiger schreibt.
Man könnte noch hinzufügen, dass Andreas Reckwitz, auch Suhrkamp-Autor, noch eine etwas andere Variante verkörpert. Ihm ist ja auch häufig bescheinigt worden, erfolgreiche Zeitdiagnostik zu schreiben. Das zeigt seine Publikationsgeschichte auch. Reckwitz arbeitet stärker qualitativ und mehr allein. Seine Leistung würde ich eher auch darin sehen, dass er sehr gut darin ist, Theoriebestände zu sortieren und neue konzeptionelle Unterscheidungen anzubieten, die dann auch sehr bereitwillig rezipiert werden. Aber da gibt es sicherlich auch einen forschungsstrategischen Unterschied, auch was die Größe der Teams und den Aufwand der zugrunde liegenden Forschung anbetrifft, zwischen zum Beispiel Reckwitz und Mau und seinem Team.
Genau. Ja, das ist der Punkt der Kollaboration, auf den wir jetzt gleich auch kommen können. Ich würde nur gerne aus dem, was bis jetzt hierhin gesagt worden ist, über Zeitdiagnostik einen Eindruck kurz festhalten, weil für mich überraschend die Zeitdiagnostik eigentlich vor allem wirklich im Moment als Problem oder als potenzielles Problem im Raum ist. Einerseits als etwas, was im Verlag natürlich sehr gerne gesehen wird und was wonach auch gesucht wird. Gleichzeitig scheint es aber so zu sein, dass in der Wissenschaft, die sich selbst sozusagen mit Zeitdiagnostik dann nach außen kommuniziert, dass das potenziell eben zu Verwerfung führen kann. Aber vor allem in karrierestrategischer Hinsicht. Und das erzeugt irgendwie so einen ganz interessanten Double Bind letztlich. Also einerseits soll man es tun, vielleicht auch, um die eigene Relevanz zu erweisen und damit eben auch sich zu legitimieren. Also warum betreibe ich überhaupt diese sehr aufwendige Wissenschaft? Warum koste ich so viel Geld ja, als Forscherin und als Forscher? Und dann wird die Zeitdiagnostik gemacht und man legitimiert sich. Dann wird sie vom Verlag auch gerne aufgegriffen, aber führt dann eben nachher, wenn sie dann sozusagen wieder in die Wissenschaft eintritt, als ein Nachweis dessen, was man gemacht hat, zu Problemen unter Umständen. Ist das richtig beobachtet? Und Wenn ja, wie soll man dann damit umgehen?
Also ein Beispiel, das man in diesem Zusammenhang anschauen könnte, ist natürlich Cornelia Kopetsch, die auch einige Erfolge verbucht hat.
Zeitlang auch Kolumnistin des Merkur mit der Soziologie-Kolumne, genau. Sollte man vielleicht auch dazu sagen.
Zusammen mit Sarah Speck.
Mit zeitdiagnostischen Publikationen. Und ohne, dass ich da jetzt ins Detail gehen will, aber ich glaube, ihr Fall veranschaulicht auf recht gute Weise, dass der Erfolg solcher Bücher einen Anschlussdruck erzeugen kann, der nicht in jedem Fall immer produktiv und souverän bearbeitet werden kann. Es hängt dann sehr stark davon ab, welche Erwartungshorizonte mich zum Beispiel schnell in nächste erfolgreiche Publikationen hineintreiben. Wie bin ich auf Seiten des Verlags betreut? Wie groß ist der Druck intern an der Universität? Bin ich womöglich berufen worden, weil mein Rektor genau damit mehr Sichtbarkeit in Exzellenzwettbewerben erzeugen will? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da so Konstellationen gibt, in denen sich diese Erfolgsfaktoren gegenseitig so hochtreiben, dass eine Forscherpersönlichkeit vielleicht auch an manchen Punkten Kontrolle verliert, mit den entsprechenden schwierigen Folgen. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, dass man sich solche unterschiedlichen Fälle sehr gründlich vergleichend auch anschaut.
Ja, im Fall von Cornelia Kopetsch vielleicht nur kurz dran erinnert, also Autorin von unter anderem Gesellschaft des Zorns, die dann eine größere Plagiatsaffäre zu durchleben hatte. Das brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle vielleicht nicht nochmal genau aufarbeiten, aber Sie wollten gerade dazu noch einhaken, Herr Geisel.
Ich wollte nur sagen, dass wenn die, also dass wir jetzt vielleicht so ambivalent über die Zeitdiagnose gesprochen haben, dass jetzt vielleicht unter dem unmittelbaren Eindruck des DGS-Kongresses noch so ist.
Ja.
Und weil ich dann auch mit den Soziologen gesprochen habe, wie sie das eigentlich sehen und die mir dann auch nochmal auf diese Befunde aus dieser sozusagen Zeitdiagnostic Studies Forschungsfundus, mit denen ich erst darüber gesprochen habe. Ich finde das ja total richtig, dass man Zeitdiagnose macht als Soziologe, und ich wüsste auch gar nicht, warum man das nicht machen soll. Und ich finde, dass der Vorwurf einfach, dass das irgendwie keine richtige Wissenschaft sei, einfach da gibt es Aspekte, über die kann man sprechen, aber ansonsten würde ich halt sagen, dass die Bandbreite von Büchern, die unter Zeitdiagnose gelabelt werden, so groß ist, dass die Vorwürfe halt auch meistens ins Leere greifen. Also weil es einfach die Bücher zu unterschiedlich sind. Und ich finde es total richtig, dass Soziologen Bücher über die Gegenwart schreiben und ihre soziologischen Befunde oder Konzepte auf die Gegenwart anwenden. Ich finde, das ist einfach Teil der Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Gesellschaft. Und also ich finde, das soll jetzt nicht zu negativ herkommen. Ja, gut, ich habe auch bei Ulrich Beck studiert. Ich habe das nie anders gekannt. Und das immer dieses Selbstverständnis hatte. Und das Selbstverständnis hat Steffen. Und das Selbstverständnis hat Didier. Und ich habe daran überhaupt nichts auszusetzen.
Ich glaube, das sind wir uns völlig einig. Also eine Disziplin kann froh sein, wenn sie starke, überzeugende VertreterInnen hat, die diese Art von Literatur, von Forschungsliteratur produzieren können. Wichtig ist, glaube ich, dass man nüchternes Verständnis davon hat, wie sich das zu anderen Formen von Forschung innerhalb und außerhalb der Disziplin verhält. Aber natürlich gibt es hier auch vitale Neideffekte. Ja, die es in der Wissenschaft genauso gibt wie in anderen Milieus.
Ja, man könnte dazu ja auch sagen, dass in dem Fall eines guten Zustandes von Universitäten, der vielleicht nicht immer gegeben ist, es ist ja aber auch so, es ist, wenn man sich solche Autorinnen oder Autoren als Mitglieder von einem Kollegium vorstellt, im weitesten Sinne, dann ist eine ideale Situation ja vielleicht dann gegeben, wenn die einen eben genau das machen, nämlich die Zeitdiagnostik, und sozusagen da bereit sind, die Ohren in die Schiene zu legen, sozusagen, und andere, die das eben vielleicht eher nicht tun und sich vor allem fürs Archiv zuständig fühlen. Oder ich meine, gut, man kann auch keine Zeitdiagnostik machen, ohne ins Archiv zu gehen. Also so einfach ist das ja auch nicht, aber eben, wenn es klarerweise auch Personen gibt, die das nicht tun. Wir haben darüber jetzt bis jetzt größtenteils gesprochen, als seien diese AutorInnen als Einzelpersonen vor allem unterwegs, vielleicht manchmal auch in Teams. Das wurde gerade schon angesprochen. Und darüber würde ich jetzt gerne auch noch mit Ihnen ein bisschen reden, nämlich also eben über die Frage der Kollaboration. Und man könnte ja denken, dass also die Einzelstudie oder die Studien, über die wir schon gesprochen haben, in gewisser Weise auch so eine Art Signature Piece von heroischer Wissenschaft sind, die es vielleicht in den vergangenen Jahren zunehmend auch gar nicht mehr so gegeben hat oder bei denen die Forschung in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass es vielleicht immer schon eine Illusion war. Also man könnte an die Studie von Paul Nolte zu Nipperdeis deutscher Geschichte denken oder bei uns am Haus am KWI hat es also ein sehr schönes Schwerpunktheft gegeben von den Kolleginnen Anja Schürmann, Ines Barner und Katrin Jacker-Wohne, die also über Kooperation, Kollaboration und Kollektivität geforscht haben. Und ich würde deswegen gerne unser Gespräch auch ein bisschen in die Richtung lenken und über Wissenschaftskommunikation publizieren und auch die Zeitdiagnosen, die dadurch zustande kommen, als Kollaboration reden und fragen, in welcher Weise sich das beobachten lässt, also an welchen Stellen gibt es Kollaborationen und zwar vielleicht nicht nur zwischen Autorinnen-Teams, sondern auch in anderer Hinsicht und welche Rolle spielt das?
Ich glaube, dass kollektive Arbeiten, ob man es jetzt Kooperation, Kollaboration nennt, das wären ja auch nochmal begriffliche Differenzierungen, ist im Moment besonders interessant und offen. Da tut sich einiges. Es gibt ja auch in der ES-Reihe bei Suhrkamp herausgegebene Bücher. Sie haben 2007 selbst ein Buch über, glaube ich, Propaganda, Politik und anderes herausgegeben. Es gibt Bücher, die von Paaren verfasst werden, prominenterweise. Ich wollte mal selbst gerne mal ein Buch über schreibende, publizierende Paare schreiben, weil mich da die Dynamik auf der Hinterbühne besonders interessiert hat. Es gibt das, was wir neuerdings die Kollektivmonographie nennen, also zum Beispiel das Buch, das aus am Ende eines Sonderforschungsbereichs entsteht, in dem ein Team von vielleicht 8 oder 10 Leuten tatsächlich versucht, ein Buch gemeinsam zu komponieren. Auch das kann in unterschiedlicher Form passieren. Im Extremfall verständigt man sich auf Terminologie, auf Stilistisches, auf Strategisches, macht vielleicht sogar Listen dessen, was als Spezialjargon nicht mehr vorkommen soll. In anderen Fällen sind die Teile des Ganzen loser gekoppelt, weil 2 Autoren dieses Kapitel schreiben, 3 andere das nächste Kapitel. Mich interessiert wirklich auch das zu erforschen, weil wir immer noch sehr wenig darüber wissen, wie auch dieses ganz fragile Zusammenspiel zwischen sichtbar gemachter Autorschaft und unsichtbar bleibenden Mit- und Zuarbeitenden, zwischen Hilfskräften, Ehefrauen, Sekretärinnen und wer alles noch zu diesen kollaborativen Resonanzräumen gehört, wie sich das tatsächlich im Einzelfall gestaltet. Das ist methodisch ziemlich schwer zu erforschen, weil es oft um Arkanwissen geht, weil es um Praxiswissen geht, um Routinen, für die es gute Gründe gibt, dass man sie nicht expliziert. Ja, umso faszinierender finde ich das, das tatsächlich auch zu einem Forschungsgegenstand zu machen.
Genau, aber es ist halt nicht immer leicht zu rekonstruieren, welchen Anteil früher Assistenten oder Assistentinnen an den großen Büchern von LehrstuhlinhaberInnen hatten. Wo wir das jetzt am Beispiel, wo wir das Problem jetzt halt bei Triggerpunkte nicht haben, weil da die Multiautorenschaft ja völlig offen ist. Und das ist aber schon auch, glaube ich, einigermaßen außergewöhnlich, dass sie das so hingekriegt haben zu dritt. Bei den Büchern von Pierre Bourdieu steht vorne auch Pierre Bourdieu drauf, obwohl da gibt es ja tatsächlich Forschung dazu, also das Unternehmen Bourdieu, wie die Bücher entstanden sind und wie eingespielt die Teams waren, die der Sachen zugeliefert haben, die empirischen Sachen gemacht haben. Nur war da vielleicht das Selbstverständnis jetzt noch nicht so, dass man da mehrere Leute vorne drauf schreibt, da stand halt dann nur Bourdieu drauf. Aber das ist vielleicht tatsächlich auch so ein so Glücksfällen wie bei Bourdieu, dass das sehr gut dokumentiert ist, wahrscheinlich für viele Sachen nicht rekonstruierbar. Also ich wüsste jetzt, bei Ulrich Beck könnte ich das nicht sagen. Ich glaube aber, dass er das auch wirklich mehr oder weniger alleine gemacht hat, weil er da sehr viel und die Sachen haben immer sehr stark seinen Duktus gehabt. Und es war ja sehr viel Das ging hauptsächlich darum, dass man Sachen lesen musste. Und das hat er, glaube ich, schon selber gemacht. Aber das ist natürlich eine Frage, ist, ob sich da was verändert, weil jetzt halt zwei halbwegs wirkmächtige soziologische Bücher, wie das von Caroline und Oliver und das von Steffen, Thomas und Linus, halt viel offener mit diesem kollaborativen Umgehen. Und ob das jetzt heißt, dass es heute mehr Kollaboration gibt oder dass man damit transparenter umgeht, ich vermute Letzteres.
Wobei es auch interessant ist, zu sehen, welche Grenzen immer noch gezogen werden. In Steffen Matus und Carlos Spörhases Surkamp-Buch Geistesarbeit wird ja sehr minutiös nachvollzogen, wie zwei exemplarisch gesetzte deutsche germanistische Lehrstuhlinhaber jeweils mit unterschiedlichen Teams zusammengearbeitet haben, sich zuarbeiten haben lassen, Texte weiter verwerten. Und die beiden Autoren dieser Studie, die auch früher ein Lehrer-Schüler-Verhältnis verbunden hat, sagen so gut wie gar nichts über ihre eigene Form der Kollaboration. Das hat mich fast enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass es da eine Reflexionsebene gibt, auf der ich die Entstehung dieses Buches über kollektive Geistesarbeit auch mitverfolgen kann. Aber da gibt es vielleicht einfach auch Grenzen des Machbaren und Vermutungen darüber, wie viele Leserinnen außer Frau Griem sich für diese Form von Reflexivität interessieren.
Ja, also die Frage wäre ja auch, ob man in solchen Fällen von Kollaboration oder Arbeitsteilung sprechen kann. Ja, also dann für mich die Frage wäre eben auch, wann fängt Kollaboration an? Also der Fall, den Sie jetzt eben genannt haben, Herr Geiselberger von Bourdieu und seinen Teams, die Empirie ranschaffen, wäre für mich ein Fall von Arbeitsteilung, der eben bedeutet, hier geht ihr bitte raus und sammelt die Daten für die Tabelle und die Interpretation und Begriffsbildung mache auf dieser Grundlage ich, so ganz plump formuliert. Das wäre für mich eine Form der Arbeitsteilung. Arbeitsteilung wäre es für mich auch, und darüber wissen wir, wie gesagt, nichts im Buch wie Geistesarbeit zu sagen, du machst Sengle, ich mache Sondi oder so, keine Ahnung, wie das gelaufen ist, aber eben sozusagen zu verteilen, wer was macht. Und natürlich muss man sich dann absprechen, wenn es fertig ist. Aber das wäre eben Arbeitsteilung. Und vielleicht sehe ich es auch falsch, aber wäre Kollaboration in vielleicht auch meinem romantischen Gemüt nicht eher sowas, man dann tatsächlich zusammen schreibt und auf Textebene was passiert. Und da ist dann eben immer noch die Frage, gerade bei geistes- und sozialwissenschaftlichen Büchern geht das. Kann man tatsächlich zusammen schreiben? Man kann sicherlich einzelne Begriffe zusammen entwickeln, meinetwegen auch im Gespräch. Aber kann man eben tatsächlich zusammen schreiben? Also wie ist da auch, wie ist da Ihre Kenntnis der Hinterbühne, Herr Geiselberger? Enthüllen Sie uns die Geheimnisse von erfolgreich schreibenden Paaren.
Ich glaube, dass das tatsächlich arbeitsteilig losgeht und dann kollaborativ wird. Ich glaube schon, dass das natürlich so läuft, dass einer das Kapitel schreibt und eine das.
Ja.
Und man sich dann gegenseitig redigiert.
Ja.
Aber ich glaube, dass das arbeitsteilig losgeht und sich dann immer mehr angleicht. Also ich weiß schon, dass wir haben auch schon bei Büchern gehabt, wo wir so uns während des Schreibprozesses getroffen haben, um zusammen auf das, ich habe dann das Manuskript redigiert und exemplarisch, dann haben wir uns das alle angeguckt, dann haben die gesagt, ja, das leuchtet uns ein, das leuchtet uns nicht ein, dann gucken wir, was wir uns mitnehmen können. Oft geht es dann auch um so ganz profane Sachen wie Kürzen. Man sagt, guckt mal, so könntet ihr kürzen. Und dann würde ja so in dem Moment, wo einer ein Kapitel schreibt und dann liest sich der andere das nochmal durch und dann besprechen sie das, was funktioniert und was nicht funktioniert, und dann setzen sie sich zusammen hin und denken sich eine neue Formulierung, einen neuen Absatz aus. Da wäre ja dann sozusagen der Übergang zwischen Arbeitsteilung und Kollaboration schleichend. Würde ich jetzt mal vermuten. Wie oft es das jetzt gibt, weiß ich aber auch nicht. Ne? Also wir haben ja doch auch, die meisten Bücher sind ja immer noch von irgendwie einer AutorInnen-Person und nicht von mehreren.
Ich glaube, dass die Lage doch mittlerweile komplizierter ist. Also von Amlinger und Nachtwey gibt es ja mindestens ein Doppelinterview, wo sie sehr schön anschaulich darüber sprechen, wie sie genauso arbeitsteilig vorgehen, je nach Expertise, Neigung, Arbeitsbelastung und einander dann liebevoll strikt redigieren. Er ihr zum Beispiel sagt, jetzt hegelst du wieder zu viel. Diese Formulierung müssen wir ein bisschen anders machen. Das, denke ich, ist eine Vorstufe dazu, was dann natürlich auch im Lektorat passiert. Und je populärer der Anspruch eines solchen Buches ist, desto mehr wird sicherlich, was erratische, individualstilistische Eigenarten betrifft, abgeschliffen. Mhm. Konsumierbar im besten Sinne des Wortes gemacht. Mhm. Während ja in vielen geisteswissenschaftlichen Fächern und auch in Teilen der Sozialwissenschaften und der Philosophie es immer noch ein starkes Motiv ist, glaube ich, einen möglichst wiedererkennbaren und vielleicht auch sehr schrägen bis hin zu kaum leserlichen Individualstil zu kultivieren, was wiederum mit dem verbunden ist, Hannah, was du als heroisches Modell wissenschaftliches Publizieren betrachtet hat. Also die ganze Diskussion um das Erbe der Dekonstruktion, das Erbe des Poststrukturalismus, hat ja auch Momente gehabt, wo man sich, finde ich, berechtigterweise nachfragt. Gab es hier nicht Texte, die auf eine Weise selbstverliebt schwierig waren, die das Schwierige auf eine Weise gefeiert haben? Obwohl das in dieser Theoriegeschichte alles sehr gut nachzuweisen ist, die vielleicht bei späterer Rezeption in neuen politischen Zusammenhängen auch zu Problemen führt. Das ist völlig normal, dass so etwas in einer theoriegeschichtlichen Rekontextualisierung auch berücksichtigt
wird. Woran würdest du da jetzt konkret denken?
Naja, ich kann mir vorstellen, dass an Judith Butler solche Fragen gestellt werden. Also in all den Fällen, wo Autoren, die ihren Ruhm damals erworben haben, auch durch eine bestimmte Strategie stilistischer, sprachlicher Sperrigkeit, wenn die sich mittlerweile selbst in politische Diskussionen einschalten oder auch mobilisiert werden für ganz neue politische Konflikte, dann können eben solche Nachfragen kommen. Mir hat vor kurzem ein befreundeter Philosoph einfach die Frage gestellt, mein Gott, vielleicht ist das Problem auch, dass die alle so wahnsinnig unverständlich geschrieben haben. Wobei ich dann gesagt habe, das war aber Teil des Spiels, das war Teil des Projekts.
Und aber auch von Anfang an Gegenstand von extremer Kritik. Also gerade Judith Butler hat schon, ich glaube, 2002 den Preis für Bad Writing in Philosophy bekommen, den damals Dennis Dutton ausgeschrieben hat. Und hat sich selbst auch dazu verhalten. Es gibt auch einen ganzen Sammelband zu der Thematik Just Being Difficult heißt der, wo sie also selber unter Rückgriff wenig überraschend auf kritische Theorie den Anspruch auf Schwierigkeit verfechtet mit dem Hinweis auf sozusagen eine sprachlich angemessene schwierige Repräsentation von bestimmten schwierigen Phänomenen, um die es ihr geht. Also ja, das ist eine eigene Diskussion. Der Vorwurf ist ja im Prinzip immer, der von Martha Nussbaum ihr gegenüber erhoben worden ist, besonders schwierig zu sein, weil sie besonders wenig zu sagen hätte. Und jetzt, wer hat Angst vor Gender, was in der ES gerade erschienen ist, ist ja auch ein Buch, das darauf in gewisser Weise reagiert, weil sie, also glaube ich, selbst da mit der Idee angetreten ist, diese Vorwürfe ein für alle Mal auszuräumen.
Also zumindest mal bewusst anders zu schreiben. Also ja. Das war schon also die Idee, ein General Audience Book zu
schreiben. Ist es das, Ihrer Meinung nach?
Es ist sicherlich ein Schritt in diese Richtung, ja. Ja, das ist jetzt aber nicht so, dass man gar nicht merkt, dass das ein Judith Butler Buch ist, wenn man das liest.
Ja, das können. Wer den Schritt mitvollziehen möchte, kann das gerne in dem Buch tun.
Hey, aber das mit der Sperrigkeit als sozusagen Qualitätsmerkmal, dass das irgendwie mal, weiß ich nicht, von 1975 bis 1985 so war, das glaube ich irgendwie sofort. Da müsste man Herrn Felsch zu befragen oder irgendjemand, der die Merville-Kultur erforscht.
Kann ich zwei Rückfragen hier
unbedingt
stellen? Also ich hatte mir als Frage auch vorher notiert, welche Rolle spielen eigentlich Übersetzungen gegenwärtig? Weil in der Reihe gibt es ja zahlreiche Übersetzungen kanonischer Texte aus dem Französischen, aus dem Englischen, auch mit Blick auf die viel leichtere Verfügbarkeit von KI-Übersetzungsprogrammen. Und welche Rolle spielt KI auch im Zusammenhang kollaborativen Arbeitens? Wir reden ja längst nicht mehr nur über die Zusammenarbeit sichtbarer und unsichtbarer menschlicher Akteure, sondern auch über AutorInnen, die sich im Schreibprozess, und das sage ich völlig neutral, helfen lassen. Ja, auch hier gibt es ja ganz neue Arbeitsteilungen zwischen Mensch und Maschine.
Übersetzung, das verändert sich gerade ein bisschen, das würde ich schon so sehen. Das ist halt, zum einen hat das mit den Kosten zu tun, ganz profan, also sie müssen halt diese Übersetzungskosten wieder einspielen. Und das andere ist, dass sie Autoren, die halt auf Deutsch in eine Talkshow können, auch anders vermarkten können. Und dass das halt nicht so gut geht, wenn das mittelbekannte Leute aus dem Ausland sind, wo man auch nicht davon ausgehen kann, dass wenn man von denen ein Buch übersetzt, dass die dann auch in Deutschland 8 große Veranstaltungen kriegen. Also bei Lia Epi ist das kein Problem. Aber es gäbe auch Sachen, wo das ein Problem ist. Dann gibt es, das hat, glaube ich, mit dieser heroischen Phase der Geisteswissenschaft und Philosophie zu tun, dass viele der Leute, die sozusagen sofort übersetzt wurden, wie Sigmund Baumann, Bruno Latour, tot sind. Leider. Aber das ist, macht auch einen Unterschied. Und dann haben wir noch so ein Spezialproblem, ist, dass das ja die Buchpreisbindung für die englischen Bücher nicht gilt. Wenn wir ein Buch übersetzen, dann kostet das halt erstmal 24 Euro, aber Leute, die Englisch können, können sich das Buch in der Regel für 12 Euro als Taschenbuch kaufen. Das kommt auch noch dazu. Aber das Wichtigste ist natürlich schon, wenn ich jetzt zeitdiagnostisch sage, okay, Rechtspopulismus und so weiter, dass ich das natürlich, dann will ich ja auch, dass der Autor, die Autorin das im deutschen Diskurs vertreten kann. Und das ist dann für Übersetzungen auch immer so. Aber das ist auch diese 90er, Nullerjahre Konjunktur mit Rancière, Nancy, Zizek, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen vorbei. Also, dass es diese Großphilosophen gibt, die mit so einem kritischen Impetus kommen und das wird dann weltweit so rezipiert und das finden sie dann in der Universitätsbuchhandlung von hier bis Buenos Aires. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen vorbei gerade. Aber finde ich, für uns ist es ja sehr gut, wir sind ja ein deutscher Verlag. Also klingt jetzt irgendwie blöd, aber so. Gleichzeitig ist es so, dass sozusagen, wenn vor der Buch, jetzt ist die Zeit vor der Buchmesse, wir kriegen jeden Tag irgendwie 10 Sachen von Anglo-Agenten angeboten und man sich dann halt manchmal schon fragt, okay, warum soll ich jetzt eigentlich nervös werden, weil mir ein angelsächsischer Agent ein Buch anbietet, wo kaum ein angelsächsischer Verlag jetzt nervös würde, wenn wir ihnen ein Buch anbieten. So, also das ist ja auch so ein bisschen, dass es ein bisschen Einbahnstraße war und das ist vielleicht auch so ein bisschen anders jetzt gerade, dass man sagt, nee, wir machen halt Bücher aus den Dachregionen und übersetzen nicht mehr so viel. Mit der KI, das weiß ich nicht so richtig. Mein Eindruck ist, dass das bei den Autoren noch keine so große Rolle spielt, zumindest bei uns. Also ich merke die Eigenheiten von meinen Autoren noch so, wie ich die vor 10 Jahren auch gemerkt habe. Und ich weiß nicht, ob die nicht gerade weggeschliffen wurden. Gut, vielleicht kann man der KI auch sagen, lass meine Eigenheiten bitte drin. Wahrscheinlich geht das, aber den Eindruck habe ich eigentlich jetzt noch nicht so, dass das jetzt hier schon ein großer Faktor ist. Ich glaube, das hat jetzt aber auch, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt so Journal-Artikel schreiben sollte, wo es doch so ganz klare, gattungsbezogene Formulierungen, Bausteine gibt, auch nochmal was anderes ist. Ne? Wenn ich den Forschungsstand erstmal selber so freihändig schreibe und dann sage, mach mir daraus einen normalen Forschungsstand-Zusammenfassartikel, liebe KI, das geht wahrscheinlich leichter als doch, wenn die Leute versuchen, sehr, sehr eigene Gedanken und sehr subjektive Wahrnehmungen aufzuschreiben, wie das die KI kann, weiß ich nicht.
Das würde mich zu einem formalen Punkt auch nochmal zurückbringen, nämlich was für Bücher das sind eigentlich, über die wir jetzt hier reden, egal in welcher kollaborativen Form sie verfasst werden, ob mit KI oder ohne, ob in Paarbeziehungen oder anderer. Möchten Sie direkt?
Ich wollte nur eine Sache zu der Kollaboration sagen, weil man jetzt, was für uns jetzt schon wichtig ist, ist, wenn man Wissenschaft für den Diskurs machen will, muss man die Bücher ja auch in den Diskurs kriegen. Das heißt, sie brauchen schon auch noch irgendwie eine Idee, wie das gehen könnte. Und dafür braucht man halt nicht nur LektorInnen und AutorInnen, sondern dafür braucht man auch noch Presseleute, Veranstaltungsleute und Leute in der Social Media Redaktion. Ja. Das ist einfach so.
Ja.
Und das macht schon einen großen Unterschied aus. Und die kommunizieren ja dann auch also untereinander sehr viel, also direkt mit den Autoren und überlegen sich Pläne und stimmen das ab. Und dann kennt man doch jemand Journalisten, die das letzte Buch konnten, dann kann man gucken, ob man da jetzt ein Interview zu dem Buch macht und so. Und das sind ja, der Personenkreis ist ja größer als nur ich und die Autorinnen, sondern eben auch die Kollegen bei uns. Und das wird schon immer wichtiger. Also das ist schon, das sehr viel Rauschen da draußen. Und wenn Sie da Ihr Signal durchkriegen wollen, müssen Sie auch wissen, wie Sie das Signal durchkriegen. Und da brauchen Sie dann auch wieder Experten, die wissen, wie man das macht.
Ja, absolut. Das wollte ich nicht unterschlagen. Also nach allem, was wir bis jetzt hier besprochen haben, ist für mich auch völlig klar und ja auch deutlich erkennbar, dass jede Autorin, jeder Autor auf ungefähr 15 Schultern steht und das eigene Buch in die Höhe reckt. Gleichwohl ist es so, und auf diesen Aspekt würde ich gegen Ende jetzt gerne auch nochmal kommen. Die Bücher, über die wir geredet haben, haben zumindest eine Eigenschaft, dass man, nämlich wenn man sie jetzt, sagen wir erstmal schnöde, auch bibliothekarisch klassifiziert, sind das Monographien. Ja? Und die Monographie als gelehrte Studie oder vielleicht erstmal solo thematische Textform scheint irgendwie vielleicht auch ein bisschen antiquiert zu sein zum Teil. Also zumindest in der Wissenschaft ist Monographie auch wieder so eine Sache. Einerseits soll man das machen unbedingt, man muss Monographien vorweisen, sonst geht's nicht. Gleichzeitig ist es was, worauf viele Autorinnen und Autoren aus der Wissenschaft nicht mehr unbedingt so viel Lust haben. Und deswegen würde ich am Ende gerne darüber nochmal sprechen, zum Status der Monographie. Geht's ihr gut? Oder was ist damit los? Ist das eine Art Auslaufmodell oder untote Form? Wie ist das aus einerseits aus Verlagssicht eben und wieder auch aus Sicht des Wissenschaftssystems? Welche Bedeutung hat das?
Also mein Eindruck ist schon, dass die klassische deutsche Monographie, die eben nicht nur 150 Seiten hat in vielen Fächern, dass die allein schon deswegen beträchtlich unter Druck steht, weil wir das gesamte Wissenschaftssystem in einer Weise unter Wettbewerbs- und Zeitdruck gesetzt haben, dass immer weniger Zeit auch für jüngere Kolleginnen bleibt, auf anspruchsvolle Weise einen Text so durchzuarbeiten, dass Teile und Ganzes tatsächlich in einer schlüssigen, nachvollziehbaren Argumentation gestaltet sind. Und natürlich ist es dann verführerisch, wenn man gleichzeitig noch mindestens ein anderes Drittmittelprojekt einwerben muss, wenn man Wissenschaftskommunikation machen muss, wenn man Transferaktivitäten vorzeigen muss, wenn man eine junge Familie auf der Bahn hält und so weiter. Natürlich ist es dann verführerisch zu sagen, ich schreibe hier im Grunde ein paar Kapitel und binde die eher lose zusammen.
Also eine Buchbindermonographie sozusagen.
Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen, die Teile zu einem Ganzen in Beziehung zu setzen. Auf dem amerikanischen akademischen Markt sieht man meines Wissens in den Fächern, die mir vertrauter sind, schon viel länger und viel deutlicher, dass diese Schriften, sage ich jetzt mal neutral, viel stärker über einzelne Kapitel, die dann auch digital bestellt, gekauft werden können, rezipiert werden, sozusagen über Signature Papers, die dann aber trotzdem noch materiell ein Buch bilden. Das ist aber auch ein anderer Weg als dieser Anspruch der deutschen Monographie, in der ja idealerweise alles möglichst im Spiel gehalten wird und eine Form von innerer Konsistenz und Kohärenz gefragt ist, die einfach sehr viel Zeit kostet. Wir sehen das alle, wenn wir Promovierende betreuen, ebenfalls schon unter Druck und merken, wie harte Arbeit das ist, ein Buch so zu entwickeln und fertigzustellen.
Ja, zwei Rückfragen dazu. Also das eine auch an beide, also ob es eben tatsächlich ein speziell deutsches Phänomen ist. Und die andere Frage aber, ob es tatsächlich quasi vor allem Effekt ist durch jetzt auch den ökonomischen Druck in jeder Hinsicht, der aus dem System herauskommt, weil ich mich frage, ob es nicht auch einen anderen Grund hat, denn diese Idee, ein Thema auf 300 bis 500 Seiten kohärent zu behandeln in aufeinander aufbauenden Kapiteln, die ein Argument auf der Länge auch plausibilisieren. Man könnte ja auch sagen, dass es unwahrscheinlicher geworden ist zu glauben, dass das gelingt, weil man ja immer, also egal mit wie vielen Quellen man arbeitet, das ist ja auch sehr unterschiedlich, ob man jetzt in der Geschichtswissenschaft ist oder in anderen Disziplinen, die also sozusagen die Quellen Kaiserinnen und Kaiser sind sozusagen. Ich würde mal sagen, ja, das Problem, das mir dabei vor Augen schweben würde, wäre immer, dass ich mich die ganze Zeit fragen würde, stimmt das denn? Kann man das denn wirklich irgendwie so plausibilisieren? Man muss es natürlich, aber es gibt natürlich irgendwie auch gerade durch konkurrierende Verfahren, meinetwegen der digitalen Geisteswissenschaften oder so, eine extreme Repräsentationskrise bei dieser Art zu arbeiten, monografisch. Also das wäre auch mal eine Rückfrage, ob es nicht also im Prinzip auch ein epistemisches Problem dabei gibt und nicht nur eins, das jetzt systematisch besteht.
Unbedingt. Also es gibt ja auch unterschiedliche Stile des Verdichtens in einer solchen Monographie. Wir hatten mal Anke Tehesen am KWI zu Besuch und sie hat mich sehr beeindruckt als eine Kollegin, die auf einem fetten Berg von Archivkenntnis, durchgearbeitetem Material, sehr schlanke, zugespitzte, klare Texte erstellen kann. Also da könnte man sagen, da ist fast so eine Art Hemingway'scher Iceberg-Theory am Werke, die sie in die Lage versetzt, ganz viel Durchgearbeitetes in eine so schlanke Form zu bringen. Das geht aber nicht mit jedem Thema. Und das kann auch nicht jeder und das muss auch nicht immer so funktionieren. Hanna, was mir bei deiner Rückfrage noch einfiel, ist, wir müssen ja auch selbstkritisch mal fragen und ich mache das Spiel gern, wenn man zum Beispiel beim Essen zusammensitzt, dann frage ich gern, jetzt mal Hand aufs Herz, wann hast du zum letzten Mal eine Monographie von vorne bis hinten gelesen? Die Regel unserer Arbeit ist, wenn man ehrlich ist, dass man sich Bits and Pieces aneignet, um sie dann möglichst schnell in weiteren Publikationen verarbeiten zu können.
Natürlich liest man aber sowieso immer als erstes die Danksagung, um das Netzwerk zu überprüfen.
Ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt eine goldene Frühzeit gab, in der alle von uns noch in gepflegter Weise ganze dicke Bücher im Lehnstuhl gesessen haben. Natürlich hat man immer auch so etwas wie Speedreading betrieben, hat selektiv gelesen, hat Teile rezipiert und rausgeschnitten. Aber ich muss mich selbst auch fragen. Also ich fange vieles an, ich lege aber auch vieles weg. Und in einem zunehmend unruhigeren Arbeitsalltag muss man sich schon Zeit freikämpfen, um ein 350-Seiten-Buch konzentriert zu lesen.
Das ist interessant, weil Ihre Perspektive auf die Monographie dann doch eine andere ist als meine, weil Sie jetzt dann doch als Wissenschaftlerin über Monographien sprechen. Und mein Eindruck ist, Sie sprechen aber auch über Monographien, die für den wissenschaftlichen Gebrauch geschrieben sind, für den binnenwissenschaftlichen Austausch.
Richtig.
Und für mich ist es eher die Opposition in diesem Feld, Monographie gegen Sammel- oder Tagungsband. Mhm. Und sozusagen deswegen hat für mich die Monographie keine Krise oder keine rückläufige Bedeutung, weil wir ja fast ausschließlich Monographien machen. Mhm. Und das hat sich tatsächlich verändert, weil früher haben wir noch mehr Tagungs- oder Sammelbände gemacht. Und das machen wir weniger, weil der Eindruck eben ist, dass das, wenn das mehr Autoren-Sammelbände sind, dass das die Message verdünnt. Also, und dass man dann schwerer durchdringt.
Interessant ist da auch wieder die Geschichtswissenschaft. Da gibt es ja auch die Diagnose des richtig dicken historischen Männerbuches, das sehr gern weiterhin nachgefragt wird, auch von einem größeren Publikum. Da bräuchten wir eigentlich Leseforschung, die uns mehr darüber sagt, ob diese Bücher vor allem gekauft werden, in einem Akt der Selbstvergewisserung, als Ausweis der Zugehörigkeit zu einem bestimmten gebildeten Milieu, oder ob die tatsächlich dann auch von vorne bis hinten gelesen werden. Darüber haben wir so gut wie keine empirischen Erkenntnisse.
Historisch wäre es auch schwer herauszufinden, also weil du gerade sagtest, dass das früher vielleicht stärker so gewesen sei, dass man also auch die selbst nur für die binnenwissenschaftliche Kommunikation geschriebenen Qualifikationsschriften sind das dann ja auch hauptsächlich, muss man sagen, dass die intensiver, sage ich jetzt mal, gelesen worden sind oder eben von Klappe zu Klappe sozusagen, wäre für mich schwer vorstellbar, wie man das herausfinden sollte. Man könnte natürlich in Bibliotheksexemplaren gucken, wie Anstreichungen dann doch gemacht worden sind oder irgendwie sowas. Aber letztlich ist das was, wo man aus meiner Perspektive immer im Dunkeln stochert und so ein bisschen hochrechnet, auch das eigene Leseverfahren. Dann eben unterstellt, dass es vermutlich die anderen auch so machen, weil die genauso darunter leiden, dass sie von ihrem Handy abgelenkt sind oder zu viele E-Mails kriegen. Ne? Das ist so.
Also mich interessiert ja auch der etwas größere Sachbuchmarkt und da habe ich zwei anekdotische Erinnerungen, die, glaube ich, ganz gut zusammenspielen. Erstens die Bemerkung eines männlichen Besucher aus einer literarischen Veranstaltung, und hier spielen Geschlechterverhältnisse wirklich eine Rolle, glaube ich, der ganz entwaffnend auf die Nachfrage, ja, wie wird denn bei Ihnen gelesen, sagt, na wieso, bei uns liest meine Frau. Dann die kleine Episode von mehreren Herren in dem Stadtteil, in dem ich wohne, die lokale Buchhandlung aufsuchen und die Buchhändlerin bitten, doch jetzt für sie auch mal eine Lesegruppe zu gründen.
Eine Männerlesegruppe.
Aber bitte nicht mit Belletristik, sondern jetzt endlich mal mit Sachbüchern. Mhm. Ja, also da zeigen sich ganz schön bestimmte Präferenzen, bestimmte eben geschlechterspezifische Vorlieben und Routinen des Lesens, die uns aber natürlich auch nur begrenzt Auskunft darüber geben, wie tatsächlich gelesen wird.
Und heute könnte man das, glaube ich, ganz gut machen mit E-Books. Das lesen ja eh nicht so wahnsinnig viele Leute solche E-Books. Aber das, da gibt es ja so Geschichten, wie das bei bestimmten Büchern, dass man das untersucht hat und die wenigsten
auch
Leute.
Auch Markierungen kann man sich anzeigen lassen. Und wenn
das
man
bei manchen möchte. Büchern, aber die wenigsten Leute über die ersten 20 Seiten rauskommen und das doch eher kaufen, weil sie davon gehört haben und mal reinlesen wollen und auch, wenn Besuch da ist, signalisieren soll, dass man zu den Leuten gehört, die sowas lesen. Genau. Aber für mich ist eben die Monografie sozusagen ein sehr großes, breites Genre, wo alles drin ist, was kein Sammelband ist. Und das ist dann eben von Hyperpolitik mit 120 Seiten bis Triggerpunkte mit 600 Seiten, was natürlich völlig anders ist. Und sozusagen, Sie sprechen jetzt für mich über ein Untersubgenre der Monografie, so ein gelehrtes 450-Seiten-Buch, was es ja tatsächlich gut, Eva Illo schreibt auch, oder Andreas Reckwitz schreibt ja auch gelehrte 450-Seiten-Bücher. Und das wird ja auch noch rezipiert. Das war auch nicht, zum Beispiel auch jetzt Leserstudien machen. Aber die Wissenschaft, die das natürlich hauptsächlich macht, ist die Geschichte. Und das ist natürlich die andere Frage. Also ich würde schon hoffen, dass jemand 450 Seiten Bücher von Philipp Thayer von Anfang bis Ende durchliest. Aber die sind natürlich auch wirklich darauf hingeschrieben, dass man sie als organisches Ganzes wahrnimmt. Was ja jetzt bei einer eher für den binnenwissenschaftlichen Gebrauch geschriebenen literaturwissenschaftlichen Monographie vielleicht ja auch gar nicht unbedingt so ist, wenn ich sage, ich habe hier eine theoretische Idee, die expliziere ich in der Einleitung und dann spiele ich die an Texten durch. Ja, da muss ich auch nicht das ganze Buch lesen, ohne das Buch Unrecht zu tun. Da würde es ja reichen, ich lese die Einleitung und eine der Fallstudien, um mir die Methode vor Augen zu führen und was das soll.
Wie würden Sie denn dann aber auch idealerweise Leuten, die literaturwissenschaftliche Qualifikationsarbeiten schreiben, genau von so einem Aufbau abraten? Also zumindest, wenn Sie anstreben, dass das dann auch gelesen wird, ob mit Genuss oder nicht, aber halt zumindest gelesen wird. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Wie würden Sie denn dann den Lang-Essay von der Monografie unterscheiden? Ist für Sie der längere Essay eine kurze Monografie?
Ja.
Okay.
Ja, für mich für mich ist die Hauptopposition eben gegen Tagungsband.
Ja.
So, und dann ist das für mich erstmal alles Monografie. Mhm. Und was heißt dann bei uns? Heißt das halt essayistische Intervention dann. Aber das ist für uns auch eine Monografie. Wenn man das jetzt am Text sich angucken würde, könnte man das ja sehr gut verändern, weil sie ja weniger Referenz auf eigene empirische Studien haben, sie haben weniger Referenz auf kanonische Literatur, die haben sie natürlich mehr dann in der gelehrten Monografie. Und die brauchen sie dann in diesem Essay ja nicht. Und in so einem Essay haben sie auch weniger das Problem, das Einzelne auf das Ganze zu beziehen, weil das Einzelne ja schon gar nicht so, das gar nicht so riesig ist. Bei 120 Seiten verliert man ja da nicht so schnell den Zusammenhang wie bei 600.
Ich würde gerne bei dem Begriff der Intervention einhaken, den Sie jetzt gerade genannt haben. Vielleicht zum Abschluss könnten wir noch mal zu unserem Ausgangspunkt zurückkommen, nämlich der Frage von Wissenschaftskommunikation und Zeitdiagnostik. Wenn man sich es so vorstellt, dass Wissenschaft für den Diskurs Texte produziert, die intervenieren können, dann würde das ja bedeuten, dass die Bezug nehmen auf ein Gespräch, das es gibt zwischen unterschiedlichen Teilnehmenden. Das heißt, es sind Texte, die ein Gespräch suchen, die in ein Außen gehen, das auch sozusagen ihre eigenen Grenzen überschreitet. Ja, also dass es sozusagen aus dem Wissenschaftssystem hinaus kommunizieren wird. Und dann scheint es eben andere Texte, eben eher binnenwissenschaftlich orientierte Texte zu suchen, die eben stärker nach innen kommunizieren und diese Grenze eben gar nicht überschreiten wollen. Und mich würde das zum Ende jetzt nochmal interessieren, wie Sie das sehen. Also braucht es eine Zeitdiagnostik, die sozusagen beides tut, oder ist vor allem von Wert, immer diese Grenzüberschreitung vorzunehmen?
Also ich würde hier schon für funktionale Differenzierung plädieren. Es muss eine Form von interner Wissenschaftskommunikation weiterhin geben, die sich an die Peers vorrangig richtet. Sehr stark gefragt und auch, finde ich, nachvollziehbar ist aber ebenso das Bedürfnis, darüber hinaus so etwas wie zum Beispiel Gegenwartsdiagnostik anzubieten für einen größeren Kreis von interessierten Lesern, die dann auch in der Lage sind, einen Bezug zu eigenen Lebenswelten und Problemen Horizonten herzustellen. Was wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist etwas, was mich als Wissenschaftskommunikationsforscherin auch interessiert. Es gibt ja immer noch Fächer, wie zum Beispiel die theoretische Astrophysik, die bestimmte Formen von Mathematik, die durchaus nachgefragt werden, auch von Laien, von einem viel größeren Publikum, überhaupt nicht, weil sie verständlich sind, sondern weil sie ein Faszinationspotenzial haben, weil sie ein Inventar an, ja, ich würde jetzt mal sagen, epistemischen Glamour, eine Rhetorik der Grenzüberschreitung, der Horizonterweiterung, der heroischen Vermehrung von Wissens anbieten, das für ein ganz großes Publikum nach wie vor sehr reizvoll ist. Und da geht es jetzt nicht in jedem Fall unbedingt darum, die Verästelung dieser extrem abstrakten, komplexen Forschung nachzuvollziehen, sondern eher den Appeal dieses Stils von Wissenschaft mitzuerleben, auf der großen Bühne, mit einer großen Leinwand teilzuhaben, an der Challenge, an der vordersten Front der Wissenschaft irgendwie mitmachen zu können. Und darüber haben wir interessanterweise noch gar nicht gesprochen, aber das spielt ja nach wie vor eine gewisse Rolle, zum Beispiel auf Wissenschaftsfestivals und in vielen anderen populären Formaten.
Ja, wir haben wir haben da bis jetzt nicht drüber gesprochen, weil wir es ja absichtlich verengen wollten auf die Geistes- und Sozialwissenschaften, denn Wissenschaftskommunikation Sinne von, wie bringen wir virologisches Wissen unter die Leute, weil das jetzt auf einmal gerade aus aktuellem Anlass sozusagen alle sehr interessiert. Das ist, glaube ich, das, was sehr naheliegend ist und was die meisten Leute auch unter Wissenschaftskommunikation verstehen. Und gerade aber eben die Fächer, an die da nicht als erstes gedacht wird, vielleicht ja auch eben besondere Probleme haben, über die wir jetzt ja in vieler Hinsicht auch gesprochen haben.
Also für mich wäre jetzt aber das Zeitdiagnostische, also das Intervenieren eigentlich mit ein Kennzeichen des Zeitdiagnostischen, also die bewusste Entscheidung, aus dem wissenschaftlichen Binnendialog herauszutreten und mich an die Öffentlichkeit zu wenden. Also das hatte ich ja vorher gesagt, dass die in ihren Zeitdiagnose-Studies diese drei Kriterien haben, von denen eines Publicness ist. Und ich glaube, das ist schon die Geste, auch auf das breitere Publikum zuzugehen. Und das finden sich ja jetzt auch, das würde sich auf der Textebene ja auch festmachen lassen. Also, dass man Begriffe einführt, dass man sagt, sie haben wahrscheinlich auch schon mal da und da drüber gestritten. Und das heißt, in der Wissenschaft heißt das irgendwie Einstellungspolarisierung. Und es gibt noch andere Konzepte von Polarisierung, haben Sie jetzt auch mal gehört. Und jetzt mache ich meinen eigenen Polarisierungsbegriff. Also dieser Schritt auf die Leute zu, der lässt sich, glaube ich, an der Text, würde sich philologisch auch festmachen lassen. Mhm. Aber für mich wäre das Intervenieren einerseits, indem ich sage, ich komme aus meinem Feld und gehe in das andere. Und dann würde das andere ja, will ich jetzt mit dieser Intervention noch was? Also ist das jetzt was Programmatisches, ein Aufruf? Will ich jetzt tatsächlich direkt das politische Feld beeinflussen? Das wäre ja eine Geste, die es jetzt bei Ulrich Beck gab. Müsste man sich die kleinen politischen Schriften von Habermas nochmal angucken, wie stark die diesen Gestus haben. Oder bei Pierre Bourdieu. Und das ist ja zum Teil jetzt nicht mehr so, sondern die nehmen sich ja eigentlich zurück. Die sagen ja, ich stelle euch mal, wir stellen euch unsere, wir machen das in der Wissenschaft, stellt ihr euch vielleicht total grau vor, aber wir nehmen jetzt hier ein Gegenwartsphänomen, was alle interessiert, und jetzt sagen wir euch, was wir da als Wissenschaftler zu sagen können und bemühen uns, das auch gut zu erklären. Für die Empfehlungen sind wir als Wissenschaftler nicht zuständig. Das ist eine Formel, die sie an fast allen diesen Büchern finden.
Der Grund dafür könnte ja auch sein, dass anders als vielleicht noch zu den Zeiten, als Ulrich Beck mit der Risikogesellschaft rausgegangen ist, der Aktivismusvorwurf noch nicht so schwer gewogen hat, wie der das dieser Tage eben tut. Also wenn man jetzt nicht nur in der ES publiziert, sondern auch noch zu Aktivismus aufruft, dann hat man vermutlich tatsächlich ein Problem. Also von daher ist man damit dann vielleicht auch ganz gut beraten, das nicht auch noch zu tun.
Gleichzeitig gehört natürlich zu der Trope den üblichen Tropen der feuilletonistischen Befassung mit den Zeitdiagnosen eigentlich immer, dass moniert wird, dass es keine Lösungsvorschläge gibt.
Ja.
Da steht praktisch immer drin, auch wenn Lösungsvorschläge drin sind, wird in der Besprechung vom zeitdiagnostischen Buch stehen, das sind keine drin.
Ja.
Das ist auch eine lustige Ambivalenz. Also, dass man, verbietet man sich den Aktivismus, weil man sich den Vorwurf nicht einhandeln will. Gleichzeitig handelt man sich dann aber automatisch den Vorwurf ein, dass man keine Lösungsvorschläge hat.
Ich glaube, was sich auch geändert hat, ist ein bestimmter Gestus der Kritik, der heute viel mehr als elitär empfunden wird als vielleicht noch in den 80er Jahren. Und Intervention könnte ja theoretisch auch mit meinen, ich öffne euch die Augen. Ja, ich reiße der verblendeten Wirklichkeitswahrnehmung den Schleier vom Gesicht und sag euch, was hier wirklich los ist. Und ich glaube, dieser Gestus hat sich in mancher Hinsicht erschöpft.
Ja, beziehungsweise die Proliferation von Begriffen, die halt dann eben wieder in den Diskurs einwandern können, wäre ja eigentlich als Leistung, was folgt daraus, eigentlich gar nicht so klein.
Außerdem ist natürlich dieses sehr stark intervenierend kritische natürlich schon sehr mit marxistisch oder sozialistisch argumentierenden WissenschaftlerInnen verbunden. Und das gibt es ja halt auch nicht mehr so viel, auch wenn uns immer erzählt wird, dass das alles so wahnsinnig links wäre.
Ja.
Also selbst identifizierte Marxisten, die in die Öffentlichkeit wirken, gibt es ja nicht so wahnsinnig viele, sondern das sind ja echt oft und meistens doch eher bürgerliche WissenschaftlerInnen.
Ja, womit nochmal ein ganz neues Feld eröffnet würde, dem wir uns heute nicht mehr widmen können, nämlich wer sind eigentlich diese Personen, die da wie kommunizieren. Am Ende fällt mir jetzt vor allem nochmal auf an dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Geiselberger, dass man es auf eine Art nicht richtig machen kann. Ja? Also entweder zu viel Theorie und zu wenig Praxis oder zu viel Praxis und dann zu wenig Theorie. Ich finde das eigentlich immer etwas, was mich fröhlicher stimmt, weil das heißt, dass man darüber gar nicht so viel nachdenken muss, sondern im besten Fall ein gutes Buch schreibt. Ich weiß nicht, ob es dagegen jetzt noch Einwände gibt gegen diesen ja auch sehr billig zu habenden Konsens, für den wir aber lange gebraucht haben. Das ist vielleicht auch ein Effekt von Wissenschaftskommunikation, den wir ja hier in gewisser Weise auch eintragen, dadurch, dass wissenschaftlich tätige Personen mit am Tisch sitzen und darüber nachdenken, was sie tun und wie sie es tun. Also vielen Dank an Julika Griem und Heinrich Geiselberger für das Gespräch heute.
Danke Ihnen.
Die nächste Folge von Krumme Straße wird ab Februar auf allen bekannten Plattformen zur Verfügung stehen. Eckhard Knörer und Christian Dehmann sprechen darin mit dem deutsch-syrischen Politikwissenschaftler Munir Zahran über die komplizierte Geschichte Syriens,
Über seinen Besuch im Land kurz nach dem Sturz Bashar al-Assads sowie über das schwierige Mit- und Gegeneinander der verschiedenen Ethnien, politischen Faktionen und religiösen Gemeinschaften nach jahrzehntelanger exzessiver Gewalt.